Wir betrachten heute Abend das dritte Sendschreiben in der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus an den Apostel Johannes. Das dritte Sendschreiben an die Gemeinde Pergamon oder Pergamus, Pergamos, es gibt verschiedene Übersetzungen. Offenbarung 2, Vers 12 bis 17. Ich lese mit uns aus dem Wort Gottes. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Wort unseres Herrn Jesus Christus. Pergamon, der Thron Satans, so möchte ich diesen Abend überschreiben. Der Ort, wo Satans Thron steht. Und wir haben ja schon gehört in den vergangenen Auslegungen, dass alle Sendschreiben auch Bedeutung für die heutige Zeit haben, für alle Epochen bis heute. Pergamon, heute Bergama, auf Deutsch Bergstadt, das war in alter Zeit die Hauptstadt des Attalidenreiches. Von Pergamon kommt auch Pergament, ein Schreibmaterial, das aufgrund von Tierhäuten produziert wird. Und es finden sich auch im antiken Pergamon gewaltige Bibliotheken, gerade weil man dort auch diese Art des Schreibens auf Pergament entwickelt hat, eine Ledergrundlage. Bergama, Bergstadt, es wurden auch Tempel aufgestellt in Pergamon. Und wenn wir vom Berg hören, denken wir ja auch automatisch an die Höhenheiligtümer im Alten Bund, wo ja auch heidnische Opferstätten errichtet wurden, auch sogar inmitten Israels, immer wenn es abgefallene Könige gab. So hat auch der Begriff Bergstadt sicherlich auch hiermit eine symbolische Bedeutung. Es wurden falsche Heiligtümer aufgestellt und eben dort, wo der Thron Satans ist. Dort musste die Gemeinde in dieser Zeit leben. Und auch heute gibt es diese Situation, wir werden es noch hören. 250 Jahre lang war jedenfalls Pergamon Hauptstadt der römischen Provinz Kleinasien. Und es war Zentrum verschiedener Kulte, vor allem des Kaiserkults. Es war bereits 29 vor Christus ein Tempel gebaut worden für den Kaiser Augustus und die Göttin Roma. 29 vor Christus. Dann gab es eine Verehrung der griechisch-heidnischen Göttin Athene, die Göttin der Weisheit, oder auch des Asklepion oder Aesculap, Asklepius, der Gott der Heilkunst, symbolisiert wodurch? Durch die Schlange. Der Aesculap-Stab ist ja bis heute Symbol auch für die Heilkunst unserer Zeit. Wir waren gerade auf der Insel Kos, wo auch ein Asklepion-Heiligtum steht, das Zentrum des Hippokrates. Dann wurde auch verehrt in Tempeln der falsche Gott Dionysos oder lateinisch Bacchus, der Gott des Weines, des Rausches, der Ekstase. diese Kulte, die damit in Zusammenhang stehen, orgiastische Kulte. Und vor allem, und am bekanntesten, der Altar, von wem? Vom griechischen Hauptgott oder Hauptgötzen Zeus. Der bekannte Pergamonaltar, auf dem dargestellt ist, der Kampf der Giganten bzw. Riesen oder Halbgötter, eben besonders von Herakles, gegen ihre Feinde. Und wo, liebe Freunde, befindet sich der Pergamonaltar heutzutage? In Berlin, im Pergamonmuseum, sehr richtig. Haben Sie schon gesehen? Ich war auch schon dort. Da finden sich auch Teile der alten Stadt Babylon und Pergamonaltar, sehr interessante Dinge aus heidnischer Vergangenheit, ausgerechnet in Berlin. Und das Erste, was Bill Clinton besichtigen wollte, der frühere amerikanische Präsident, vielleicht kommt ja seine Frau jetzt an die Regierung, muss man abwarten, das Erste, was er besichtigen wollte, war das Pergamonmuseum in Berlin. Vielleicht auch eine symbolische Bedeutung. Denn das ist nicht unbedingt die christlichste Politik gewesen. Ob es heute besser ist, ist die andere Frage. Darüber diskutieren wir hier nicht, in den USA oder bei uns. Jedenfalls standen verschiedene Tempel des Kaisers und anderer falscher Götter, die verehrt wurden in dieser Stadt Pergamon, wie überhaupt im alten Römischen Reich natürlich. Aber hier war ein Zentrum dieser Kulte und die Kulte haben sich auch vermischt. Vor allem der Gegengott Zeus, der praktisch den Vater nachahmt, Gott den Vater, aber es ist ja ein sehr menschlicher Gott mit allen Fehlern, die auch Menschen haben, mit viel Weiberei, mit Ehebruch, mit Betrug, mit List. Alles das wird über diesen Zeus in den Göttersagen geschrieben. Man hat hier wirklich menschliche Eigenschaften in den Himmel projiziert, wie es Feuerbach dem Christentum vorwarf. Nur der Unterschied, der Gott der Bibel hat sich von oben nach unten offenbart. Es ist keine Projektion von unten nach oben. Aber dieser Zeus ist eine Projektion. Und dann auch der vergöttlichte Kaiser, Divus Filius Dei und ähnliches, geradezu ein Sohn dieses Zeus, der Kaiser, der direkt von dem Zeus abstammen würde auch. Und dann auch die falschen Priester und Propheten, die Kulte betrieben, eine Nachahmung des Geistes. Vater, Sohn, Geist, eine Nachahmung der göttlichen Dreieinigkeit, wenn man so will. Jedenfalls verstehen wir, alles dieses Heidnische fand sich im damaligen Pergamon und auch in der heutigen Pergamon-Gemeinde, in der verweltlichten Gemeinde. Ich komme gleich noch darauf zurück. Äußerlich prunkvoll, hochstehendes Wissen, auch hochstehende kulturelle Werke und Bibliotheken, tolle Tempel, kann man auch sagen, aber innerlich vom Götzenkult und der Dämonie zerfressen. So stand also das Heidentum auch damals in Kleinasien, im Hellenismus, prunkvoll da und die christliche Gemeinde schien demgegenüber klein und verachtet zu sein. Aber sie hatte das Entscheidende, die Liebesbeziehung zum Herrn und Heiland Jesus Christus. Und das ist mehr wert als alle Schätze und alle Erkenntnis dieser Welt. In ihm, Jesus Christus, sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da kann keine Bibliothek dieser Welt mithalten. Und nun kommen wir weiter zu diesem Sendschreiben. Wie stellt sich unser Herr Jesus Christus hier vor? Ich habe ja schon gesagt, diese Selbstvorstellung hat immer auch schon zu tun mit dem Inhalt der jeweiligen Sendschreiben. Hier stellt er sich folgendermaßen vor. Das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Aha, das Schwert wird hier erwähnt. Was macht ein Schwert? Es trennt, ja. Es hat zwei Klingen und damit kann man sehr gut Dinge trennen. Kann auch töten, aber dazu eignet sich an sich eher der Dolch, der Degen, das Florett. Aber das Schwert durch seine zwei Klingen kann sehr gut Dinge trennen. Und das ist auch die Symbolik hier, dieses Schwert, dass sich der Herr selber als der vorstellt, der das Schwert besitzt. Ein Zeichen der Unterscheidung, der Trennung zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Echtem und Falschem, zwischen göttlicher Offenbarung und ungöttlicher Verführung. In Offenbarung 1, Vers 16 hat sich der Herr selber vorgestellt, Ich zitiere, und er hatte, oder er wird beschrieben von Johannes vielmehr hier, er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, das sind die 7 Gemeinden, und dann heißt es, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Aus dem Mund ging dieses Schwert hervor. Und wir sehen, dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das Wort scheidet Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis. Und da gibt es geradezu als Erklärung dazu die bekannte Stelle in Hebräer 4, Vers 12 und 13. Die Interpretation dieser Selbstvorstellung des erhöhten Herrn Jesus Christus in der Offenbarung, die Auslegung dazu finden wir in der Schrift selber. Wir sollen ja Schrift mit Schrift auslegen. Und hier in Hebräer 4 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und so kann der Herr auch sagen, indem er der Richter ist und Geisterunterscheidung vornimmt, ich kenne deine Werke. Das sagt er übrigens immer, ja. Das ist so einleitend auch immer gesagt, ich kenne deine Werke. Er schaut hindurch, alles liegt vor seinen Augen offenbar. Und gegen die Vermischung setzt er nun das Schwert ein. Und da stellt der Herr Jesus Christus nächst fest, ich weiß, wo du wohnst, auch das sieht der Herr, da wo der Thron des Satans ist. Nun stellt er dieser Gemeinde zunächst einmal ein Lob aus, auch hier. Nämlich, er sagt, dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Also sie haben festgehalten am Namen des Herrn, sie haben auch den Glauben nicht verleugnet, und es wurde sogar ein Antipas, der in der Bibel nicht näher erklärt wird, getötet, da wo der Satan wohnt. Vielleicht sogar an den Stufen dieses Zeus-Altars, nehmen manche Ausleger an, wenn man es einmal ganz wörtlich auf dieses Zentrum des Götzendienstes bezieht. Vielleicht hat er da nicht geopfert, hat er geweigert, diesen falschen Göttern zu opfern oder auch dem Kaiser zu opfern, zu räuchern, und dann haben sie ihn, ja, in einem Volksauflauf zu Tode gebracht. So einige Überlieferungen, die darüber vorliegen. Wahrscheinlich war er auch ein Ältester oder der Älteste der Gemeinde dort. Antipas. Wie der Name schon sagt, er war dagegen, gegen dieses Pantheon der falschen Gottheiten. Und so sehen wir, der Herr hat auch in Pergamon treue Zeugen, die bereit waren, für ihn in den Tod zu gehen. Genauso wie in der Gemeinde in Smyrna, von der wir heute Morgen gehört haben. Ja. Auch in Pergamon. Aber das Problem ist, das Zeugnis nach außen ist gut, zumindest teilweise, aber die Fäulnis sitzt bereits im Inneren dieser Gemeinde Pergamon. Das ist nun das Neue, was nun hier deutlich wird bei Pergamon und dann noch gesteigert bei Thyatira, dazu morgen früh, dass hier nun nach der Verfolgung sich etwas Neues ausbreitet, nämlich die Verführung. War bei der Gemeinde in Smyrna die Verfolgung das große Thema, so ist es jetzt bei Pergamus und auch Thyatira die Verführung. Die kirchengeschichtliche Deutung interpretiert diese Zeit deshalb als die Zeit ab der konstantinischen Wende. Da hat sich das Christentum jetzt etabliert, die Verfolgung hat aufgehört ab 313 nach Christus und nun kehrte Ruhe ein und große Massen strömten in die neu entstandene Staatskirche hinein. Und ich habe heute Morgen schon gesagt, dadurch kam es zur Vermischung, zur Verflachung, zur Verweltlichung der Gemeinden. Echtes und Falsches war jetzt nebeneinander. Da, wo keine Gemeindezucht mehr geübt wurde, konnte sich die Irrlehre ausbreiten wie ein Krebsgeschwür. Und darunter leiden wir ja bis heute in den meisten Kirchen, dass hier Echtes und Falsches vermischt ist. Und gerade das System der Volkskirche, wo man schon hineingetauft wird, ohne dass man es weiß, sozusagen, ja, wo praktisch jeder als Christ gesehen wird, wenn er einmal getauft worden ist, meistens im Säuglingsalter, das ist die große Problematik. Wenn dann keine bewusste Glaubensentscheidung stattgefunden hat, dann wächst ja alles miteinander auf und es ist keine Klarheit. Ich möchte einige Zitate bringen an dieser Stelle. Rainer Wagner in seinem Buch Gemeinde Jesu zwischen Spaltungen und Ökumene, er vertritt ja diese kirchengeschichtliche Deutung und er deutet nun diese Pergamus-Gemeinde auf die kirchengeschichtliche Epoche von 313 nach Christus, also Entstehung der Staatskirche, bis zum 7. Jahrhundert ungefähr. Wobei ich gleich sagen muss, ich finde natürlich diese Abgrenzungen viel zu schematisch und zu begrenzt, aber trotzdem ist einige interessante Beobachtungen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Er schreibt auf Seite 65 folgende: Die Pergamos-Epoche umfasst kirchengeschichtlich die Zeit von 313 bis ins 7. Jahrhundert. Es ist die Zeit unmittelbar nach der sogenannten konstantinischen Wende. Der Kaiser selbst nahm das Christentum an. Die Kirche wurde ab 313 nicht mehr verfolgt. Nach wenigen Jahren war das Christentum Staatsreligion. Es beginnt die Zeit der Staats- und Volkskirchen. Das Christentum bekam die Privilegien, die einst die alten heidnischen Religionen Roms innehatten. Sicherlich haben sich die Christen damals auch gefreut, dass die Verfolgung aufgehört hat. Aber es kam nun eben zu anderen Problemen dieser Vermischung. Er schreibt weiter, Wagner, seit 313 stellte sich die Gemeinde unter den Schutz der Welt. Damit lieferte sich die Kirche der Autorität des römischen Kaisers aus. Der Inhaber des Amtes, der sich seit Augustus, 63 vor Christus bis 14 nach Christus, göttlich verehren ließ, wird jetzt von der Kirche gesegnet. Sie segnet nicht nur ihn, sie segnet teilweise bis in unsere Tage die Kriege und Waffen der Regierungen. Letzte Beispiele waren im Balkankrieg in den Aktivitäten der serbisch-orthodoxen Kirche zu sehen. Wagner bringt dann etliche Beispiele, wie gerade die großen Kirchen des ersten Jahrtausends sich mit dem Staat verbanden und er sieht die Pergamus-Epoche vor allem in Gestalt der orthodoxen Kirche verwirklicht. Vor der Trennung, vor dem großen abendländischen Schisma 1054 nach Christus, wo ja Ost- und Westkirche sich getrennt haben, bis heute. Und ja, soweit erst einmal dazu. Übrigens, vielleicht doch noch gleich dazu, es werden ja nachher auch die Nikolaiten und Biliam erwähnt. Das möchte ich aber dann nachher wiedergeben, diese kirchengeschichtliche Sicht. Wie gesagt, ich halte das für zu begrenzt, sondern Pergamon ist überall immer vorhanden. Es ist ein Typus für alle Zeit, eine Gefahr für alle Gemeinden, nicht nur für die Zeit des 4. bis 7. Jahrhunderts. Die Frage stellt sich auch an uns, lassen wir zu, dass Satan inmitten unserer Gemeinden seinen Thron baut, oder treten wir ihm entgegen durch Glaube, Wort Gottes und Gebet? Vom Thron Satans draußen grenzte sich die Gemeinde zwar ab, ja, sogar wurde der Zeuge dorthin gerichtet, aber gleichzeitig hat Satan seinen Thron im Innern der Gemeinde gebaut. Und das wird jetzt in den folgenden Versen nämlich hier deutlich. Jetzt kommt die Anklage, der Tadel. Ab Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich. Man muss sich fragen, ob der Begriff ein weniges hier vielleicht sogar, ja, ironisch möchte ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen verharmlosend hier klingt oder gemeint ist. Es ist gar nicht so wenig. Jedenfalls, es steht so hier, ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Bileam, dazu müssten wir jetzt lesen, das können wir nicht aus Zeitgründen, die Kapitel 4. Mose 22 bis 25. Da wird ausführlich berichtet, wie die Israeliten kurz vor dem Einzug ins gelobte Land stehen. Und dann, ja, kommen die Moabiter in Panik. Der Moabiterkönig Balak, er geht an den Euphrat, interessanterweise, zu dem heidnischen Propheten und Wahrsager Bileam und verspricht ihm einen großen Lohn, wenn er es schafft, die Israeliten zu verfluchen, dass sie nicht hier durch das Gebiet ziehen können und eindringen können. Bileam versucht es, aber ihr wisst sicherlich schon, er kann es nicht. Gott selber tritt ihm in den Weg und aus dem Fluch wird ein Segen. Und als er es trotzdem tun will und schon auf dem Wege ist, tritt ihm und seiner Eselin, auf der er reitet, ein Engel entgegen. Und die Eselin sieht ihn, aber Bileam sieht den Engel nicht. Und da tut ja Gott das Wunder, dass diese Eselin plötzlich reden kann. Warum schlägst du mich? Habe ich dir nicht immer treu gedient? Und dann werden ihm die Augen geöffnet, dass da Gott selber durch einen Engel das verhindert hat. Und er muss Israel segnen. Ja, eine erstaunliche Begebenheit. Aber Bileam gibt nicht auf. Wir erfahren aus 4. Mose 25 und vor allem 4. Mose 31, Vers 16, dass Bileam es doch noch geschafft hat, die Israeliten zu besiegen, zumindest zeitweise. Ja, fast zu Fall gebracht hätte durch Verführung, durch Vermischung. Als die Heere und dieser Fluch Israel nicht aufhalten konnte, da hat man ihnen, ich sage es mal, zu Mädchen entgegengeschickt, hat sie zur Unzucht, zur Vermischung verführt. Dazu nur einige Verse aus diesem betreffenden Zusammenhang. 4. Mose 25 ab Vers 1. Und Israel ließ sich in Sittim nieder. Da ließen sie sich nun nieder, nicht? Und machten sich erstmal bequem und dann Müßiggang ist aller Laster Anfang, heißt es ja auch in den Sprüchen. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Also im Zusammenhang mit der körperlichen Prostitution folgt auch die geistliche Prostitution. Das ist oft gar nicht zu trennen, gerade auch im Altertum, aber auch heute hängt es oft zusammen, wenn wir nur an Satanskulte und Ähnliches denken. Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Schreckliche Götzen, die Menschenopfer auch gefordert haben. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Ein schrecklicher Frevel. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor, da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und wer hat es angestiftet? Wie gesagt, dazu müssen wir lesen, diesen einen Vers. Es ist ganz, man muss mal schon ein bisschen suchen, aber es steht in der Bibel, in 4. Mose 31, Vers 16, und das ist auch wichtig zum Verständnis der Offenbarung. Siehe, sie haben ja in der Sache des Peor, also des Baal Peor, durch den Rat Bileams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, sodass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr. Es wurden nämlich viele, viele getötet. Gott hat nicht dazu geschwiegen, er hat sein Gericht gebracht. Und nur indem Umkehr geschehen ist und Austilgung des Bösen, hat Gott diese Strafe dann, nachdem aber schon etliche getötet waren, abgewandt. Es wird auch in 4. Mose 25 beschrieben. Götzenopfer und Unzucht in Verbindung. Bileam bedeutet übrigens Volksverderber und Nikolaiten, das heißt Volksüberwinder. Einmal will man das Volk verderben durch Unzucht, durch Vermischung, Götzendienst und die Nikolaiten, wie in Ephesus, da haben wir schon davon gehört, sie wollten das Volk beherrschen, auch durch Vermischung, auch durch Götzendienst, aber, und da hat Rainer Wagner hier eine interessante Beobachtung, eben auch durch Einfügung bestimmter Ämter und Amtspersonen, was wir heute ja noch haben in den großen Kirchen. Er schreibt dazu Folgendes, er ist übrigens selber landeskirchlicher Prediger, bloß dass Sie den Hintergrund von ihm kennen, aber als solcher schreibt er Folgendes. Ich zitiere Seite 67. Zunächst über die Nikolaiten und dann über die Bileamiten. Die Nikolaiten veränderten die Gemeinde so weit, dass die Kirche äußerlich Titel, Gewänder und Zeremonien und innerlich die Philosophie der heidnischen Religionen aufnahm. Jesus hatte das Aufkommen von Würdenträgern und Titeln in der Gemeinde verboten. Steht ganz klar in der Bibel. Und dann kommt das Zitat auch bei Wagner, Matthäus 23, Vers 8, wo der Herr selber sagt, aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Soll keiner sich besondere Titel zulegen. Auch nicht Vater, abgesehen jetzt von leiblichen Vätern, aber im geistlichen Sinn soll sich keiner Vater nennen. Lateinisch Papa oder Papst oder Abt, das heißt alles Vater. Wie viele solcher Titel gibt es zum Beispiel auch besonders in der katholischen oder orthodoxen Kirche, auch bei evangelischen zum Teil. Und dann schreibt Wagner weiter, zwar gibt es schon in der Urgemeinde Ämter, die aber immer als Dienste an der Gemeinde und nie als Herrschaft über die Gemeinde verstanden wurden. 1. Petrus 5, Vers 1 bis 3. Herrscher über die Gemeinde, also Nikolaiten auf Deutsch, auf Griechisch, Nike, der Sieg über Laos, das Volk, die Laien, nicht? Laienbegriff steckt da drin, Laos, Laiten. Herrscher über die Gemeinde wurden von den Aposteln bekämpft. 3. Johannes 10. Die im Neuen Testament genannten Bischöfe, heißt übrigens im Griechischen Episkopoi, das sind eine besondere Art von Ältesten, ist da gemeint, waren Laien, die im Team die Gemeinde geistlich versorgten. Apostelgeschichte 20, Vers 28, Epheser 4, Vers 12. Die Nikolaiten besiegten das normale Gemeindevolk und wurden zu den Herrschern über deren Seelen. Sogenannte Sakramente wurden an die Ämter gebunden. Zitat Ende. Und diese Sakramente verleihen den Ämtern Macht. Denn nach katholischem Verständnis kann nur ein geweihter Priester die Sakramente gültig spenden, alle anderen nicht. Das findet sich zum Teil auch in anderen Kirchen. Und dadurch wird Macht ausgeübt durch bestimmte Menschen, die wiederum eine Hierarchie aufgebaut haben mit Würdenträgern bis nach ganz oben. Das gibt es übrigens auch bei Sekten. Ich habe jetzt gerade ein Gespräch gehabt mit Anhängern einer Sekte. Die machen dann Bemessungen, da werden die Leute bemessen in Gruppen. Und ja, und wenn sie dann nicht weiterkommen, wer macht dann die Bemessung von denen, die bemessen? Ja, das geht dann ganz oben bis zum obersten Chef in Walzenhausen dann praktisch. Nicht? Ihr wisst vielleicht, wen ich meine. Auch eine Sekte, die immer mehr um sich greift. Ja, genau das gleiche System wie in Rom. Und das findet sich genauso auch bei Sekten und auch manchen Kirchen. Dann schreibt Wagner über Bileam, Volksverderber, die Bileamiten. Und dazu sagt er, Bileam war ein heidnischer Zauberer, der dem König der Moabiter Balak den Rat gab, die Kinder Israels durch Unzucht und Götzendienst von Gottes Segen zu trennen. In der Pergamusgemeinde trieben die Verderber des Gottesvolkes ihr verführerisches Handwerk. Man fiel nicht von Gott ab, sondern vermischte Evangelium und Heidentum. Raffinierteste Masche Satans, diese Vermischung von Echtem und Falschem. Weiter schreibt Wagner, es verbindet sich Wahrheit mit Lüge, Gottesdienst mit Götzendienst. Die Folge ist geistliche und kultische Prostitution. Ein Beispiel für das Eindringen der bileamitischen Verirrung ist die christlich verbrämte Aufnahme der Verehrung von heidnischen Muttergottheiten. Auf diesem Götzendienst beruht letztlich die Marienverehrung der orthodoxen und katholischen Kirchen. Zitat Ende. Ich habe ja schon gesagt, das fing in Ephesus an, Konzil zu Ephesus, wo auch ein großer Kult war. Wir haben es gestern Abend ja betrachtet miteinander, die Werke der Nikolaiten und auch Muttergottheiten. Und da wurde dann die Maria an die Stelle gesetzt. Aber es ist nicht die Maria der Bibel, sondern eine Himmelskönigin, vor der bereits der Prophet Jesaja gewarnt hat, vor diesem heidnischen Kult. Die Maria, die Mutter Jesu, wir ehren sie, aber wir können sie niemals anrufen im Gebet. Ja. Sonst würden wir zu einem verstorbenen Menschen beten und in den Spiritismus verfallen. Und das tun Katholiken, wenn sie Ave Maria beten und Ähnliches. Deshalb ist da auch so viel Heidentum und Finsternis. Und es gibt heute auch immer mehr Kryptokatholiken, verborgene Katholiken im evangelischen und evangelikalen Bereich. Es soll hunderte heimlich geweihte evangelische Pfarrer geben, auch hier in der Region. Ich kenne sogar einzelne, aber die Namen werde ich jetzt hier nicht nennen. Also wir müssen da sehr wachsam sein, liebe. Und Sie meinen, Sie haben dann eine besondere Vollmacht, wenn Sie die sakramentale Priesterweihe bekommen haben. Ich habe jetzt vielleicht schon zu viel gesagt, aber die Wahrheit darf man ja heute bald nicht mehr sagen, wenn diese Gesetze noch stärker kommen, die Antidiskriminierungsgesetze. Ja, also Biliam, Volksverderber, Nikolaiten, Sieger über das Volk, Machtstrukturen. Und nun möchte ich das nicht so abstrakt halten, sondern auch über unser eigenes Lager etwas sagen. Das ist ja immer am schwierigsten. Evangelikalen Lager, gibt es da auch Vermischung? Denn ich habe ja gesagt, die Strategie der Biliamiten und auch Nikolaiten ist eben die Vermischung. Man hat Gott nicht abgeschafft, aber man hat andere Götter dazugeholt. So auch schon beim goldenen Kalb. Man wollte ja damit sich ein sichtbares Bild von Gott machen und hat damit in Wirklichkeit Götzendienst betrieben. Sollst dir kein Bildnis machen, sagt uns Gottes Wort. Nun, was finden wir heute denn im Lager der sogenannten Evangelikalen für Einbrüche? Ich habe mal einiges aufgelistet. Man findet, und damit fängt das Problem an, das ist die Wurzel des Übels, man findet die Ablösung einer konsequent bibeltreuen Haltung durch offene oder schleichende Anpassung an bibelkritische Systeme und Aussagen. Also man sagt zwar, man glaubt noch, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber so hinter der Tür sagt man aber nicht in allen Fragen, Welt in 6 Tagen geschaffen, Sinnflut, Daniel, es ist ja alles viel später geoffenbart und es haben dann die Leute sich ausgedacht. Und so lernt man es ja an der Universität sowieso, aber auch immer mehr an evangelikalen Bibelschulen, leider Gottes. Da spricht man dann von gemäßigter Bibelkritik. Man will zwar an den Heilstatsachen festhalten, Kreuzigung Jesu, Auferstehung, auch Jungfrauengeburt und Himmelfahrt, aber eben historische Bedeutung von biblischen Aussagen, Verfasserschaft von biblischen Büchern, Zeiträume, in denen sie entstanden sind, das steht alles zur Disposition, das sei alles nicht heilsnotwendig. Und wir wollen das Wort Gottes zwar als unfehlbar betrachten, aber nicht als irrtumslos. Typische theologische Wortglauberei. Unfehlbar ja, irrtumslos nein. So kann man es von höchsten Repräsentanten der evangelikalen Bewegung hören, auch von demjenigen, der morgen da oben in Sommenhardt in der Festhalle sprechen wird. Es war gerade jetzt zu lesen in Idea, dass man sich abgrenzt gegen solche, die die Bibel noch in allen Fragen für irrtumslos halten. Das heißt, man liefert die sogenannten Fundamentalisten, was ja ein Kampfbegriff leider wurde, ans Messer und versucht, sich davon bereits jetzt zu separieren und zu sagen, wir sind ja nicht so extrem, mit uns kann man reden, aber mit denen nicht und die könnt ihr dann irgendwann mal einsperren. Ich spitze jetzt mal zu. Ja, versteht ihr, wie das läuft? Aber Gott sei Dank, wenn wir auf dem schmalen Weg sind und keine Abstriche machen am Wort Gottes, dann hat der Herr die Verheißung, dass wir die Krone des ewigen Lebens erlangen dürfen. Sonst nicht. Nur der schmale Weg führt ins Himmelreich. Und am Ende der Heiligen Schrift heißt es, dass man nichts hinwegtun darf, sonst wird der Anteil am Baum des Lebens hinweggenommen. Offenbarung 22. Und auch nichts hinzufügen, sonst werden die Plagen hinzugefügt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Also Bibelkritik, eine Relativierung biblischer Schöpfungslehre, biblischer Gemeindelehre und auch biblischer Endzeitlehre. Wer spricht denn heute noch von Antichrist, tausendjährigem Reich und all diesen Dingen? Ich persönlich habe im Theologiestudium davon nie etwas gehört. Erst Jahre später zum ersten Mal in einem Vortrag von Fritz Grünzweig, der diese gute Auslegung der Offenbarung geschrieben hat. Da
habe ich zum ersten Mal gehört, tausendjähriges Reich. Da war ich schon 5 Jahre aus dem Examen raus. Ja, was ist denn das? Und dann habe ich es erst mal gelesen, dass es tatsächlich in der Bibel steht. Also Sie merken, Ausbildung schützt vor Torheit nicht. Manchmal hängt mit Ausbildung mehr Einbildung als Bildung zusammen. Nun, ich will nicht sagen, dass alles falsch war, was man gelernt hat, ja, aber vieles wurde einfach unterschlagen. Und so gibt es auch in vielen Kirchen keinerlei Endzeiterkenntnis über Endzeitfragen. Das existiert einfach nicht. Wiederkunft, ja, das lässt man vielleicht noch stehen, aber alles, Einzelheiten und mit Antichrist, Trübsalzeit, Entrückungsfragen, das wird alles überhaupt nicht thematisiert in den meisten Kirchen. Das nur als grundlegender Hinweis. Und in evangelikalen Kreisen ist die große Dramatik, dass auch da die Bibelkritik zunehmend eindringt. Und damit hängt dann zusammen, wenn man die Bibel nicht mehr als die einzige und absolute Grundlage stehen lässt, vielleicht nur noch nominell, dann dringen alle möglichen Irrtümer ein aus Humanismus, Feminismus, Evolutionismus, Psychologismus und anderen Ismen. Habt ihr das verstanden? Humanismus, entdecke deine eigenen Potenziale. Wie viele Selbsthilfe-, Selbstverwirklichungsbücher finden wir heute auf evangelikalen Büchertischen? Fast nur noch, ja. Es geht nur noch um das eigene Ich, etwas zugespitzt jetzt gesagt. Entdecke deine Kraft, positives Denken, Robert Schuller, eine einzige Irrlehre des positiven Denkens. Gott nur noch als gut dargestellt und der Mensch letztendlich auch gut. Sünde, von Sünde kann man schon gar nicht mehr reden, das klingt alles zu negativ. Ich spitze bewusst etwas zu, aber in die Richtung geht die ganze Tendenz. Humanismus, dann Feminismus. Zuerst hat man in den Landeskirchen das Frauenpastorat oder erst Älteste, dann Frauenpastorat eingeführt. Jetzt ist es auch in den Freikirchen, kommt es nacheinander. Ich bin durchaus für Gleichberechtigung von Mann und Frau, ja, auf politischem Gebiet, gesellschaftlichem Bereich, aber in geistlichen Dingen hat uns die Bibel genaue Ordnungen gegeben, die wir nicht überschreiten können, ungestraft. Und da steht ganz klar, die Frau soll nicht regieren in der Gemeinde und sie soll nicht lehrmäßige Aussagen festsetzen. So interpretiere ich jetzt mal diese bekannten Stellen von Paulus. Womit das zusammenhängt, mag man drüber reden, aber ich nehme mal an, dass, es wird auch eine Stelle, ich glaube im Petrusbrief genannt, dass dass Eva zuerst verführt wurde und dann Adam. Nämlich weil die Frau medial empfänglich und verführbar ist. Die Schlange kam nicht zu Adam, sondern zu Eva. Und die meisten Medien sind Frauen. Frauen sind da wohl empfänglicher als Männer. Und während der Mann, wodurch ist er verführt worden letztendlich? Durch die Schlange? Durch die Eva. Ja, Sexualität. Die Frau brachte ihm diese Frucht. Und er aß auch. Man muss ganz genau darauf achten. Wir werden ja noch über den Sündenfall hören diese Tage. Das sind so Feinheiten am Rande. Ja, das Wort Gottes ist hier sehr, sehr genau. Aber es gibt auch Männer, die genauso falsch predigen können, wie Frauen predigen heutzutage. Das muss man auch sagen. Also nicht, dass ihr denkt, ich sehe das hier einseitig. Ich gebe wieder, was die Bibel sagt. Und Gott hat seine Ordnung in Epheser 5, die wir nicht umkehren können. Die Schöpfungsordnung, das Hauptsein des Mannes, die Unterordnung der Frau, aber auch die Liebe des Mannes zur Frau, ja, das sollte Hand in Hand gehen. Das wäre jetzt ein abendfüllender Vortrag über Ehe und so, das möchte ich jetzt hier nicht bringen, aber wäre auch ein Thema. Ja, dann auch Evolutionismus. Viele Evangelikale grenzen sich nicht mehr ab gegen evolutionistische Vorstellungen. Wobei zurzeit der Kampf heftig tobt, aber man merkt schon, dass einige sagen, ja, wir sind es doch nicht so eng und ob es jetzt 6 Tage sind, ist ja nicht so wichtig und Hauptsache Gott irgendwie im Spiel, dann wird es mehr ins Allgemeine gehalten, man will sich nicht verbindlich mehr ans Wort Gottes halten. Aus Angst, gesellschaftlich geächtet zu sein oder vielleicht auch, weil man selber nicht glaubt. Aber ich sage immer, wenn man Abstriche macht an einem Punkt der Bibel, dann bröckelt auch der Rest mehr und mehr ab. Ja. Der Herr Jesus hat gesagt, es wird kein i-Tüpfelchen verloren gehen vom Wort Gottes in Matthäus 5. Ja, dann finden wir auch, das hängt auch mit dieser ideologischen Aufweichung zusammen im evangelikalen Bereich, immer mehr die Relativierung oder Missachtung biblisch-ethischer Maßstäbe. Zum Beispiel, was uneheliches Zusammenleben angeht, in welchen Gemeinden wird da noch was gesagt, wenn die Pärchen so zusammenleben? Das war noch vor 30, 40 Jahren undenkbar, auch bei Vermietern, aber heute ist das Mode. Dann auch wird viel zu schnell oft eine Scheidung durchgeführt. Generell sollte es nicht sein, aber heute gilt ja auch da nicht mehr die Schuldfrage, sondern nur noch die Zerrüttungsfrage. Es geht halt nicht mehr und tschüss. Ja. In der Bibel ist es klar geregelt, bei Ehebruch bzw. Unzucht ist der andere frei und auch wenn der Ungläubige sich vom Gläubigen trennen will. Matthäus 19,9 und 1. Korinther 7,15. Aber heute, ja, schon fast wieder wie zur Zeit der Pharisäer beim angebrannten Essen, beim offenen Haar oder wie auch immer, schon als Scheidungsgründe. Und heute gefällt einem jemand anders besser und schon ist man geschieden. Das ist der gesellschaftliche Trend und das ist eine schlimme Entwicklung. Und dann auch gewisse Musikstile, das wäre jetzt auch ein Thema, ob jeder Musikstil Gott wirklich Ehre macht. Ich würde sagen, dann nicht, wenn diese Musik, egal welcher Text darauf gesetzt wird, aber wenn diese Musik selber an sich aus einer heidnischen Umgebung kommt, von ihren Wurzeln her. Und das ist eindeutig bei der Rockmusik, die aus den afrikanischen Stammestänzen kommt, womit Geister beschworen werden. Und auch New Age Musik, die aus der hinduistischen Trance-Technik kommt, um den Menschen in einen hypnotischen Zustand zu bringen. Es liegt ein Buch aus von Professor Adolf Graul, der sich ein Leben lang mit diesen Fragen beschäftigt hat. Sehr zu empfehlen, Rock, Pop und Technomusik und ihre Wirkungen. Eine wirklich gründliche Widerlegung auch des Rockkultes, Rockmusikkultes in christlichen Kreisen heutzutage. Ja, dann fehlt auch die Gemeindezucht oftmals heute. Man lässt 5 Grad sein, greift nicht mehr ein. Dann, ich habe schon angedeutet, dass ich mit seinen Bedürfnissen steht über der Majestät und Heiligkeit Gottes. Eine anthropozentrische Verkündigung, das heißt eine Verkündigung, in der der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht mehr Gott. Das hört sich dann etwa so an, du bist wer, Gott hat dich angenommen, wie du bist und Gott möchte, dass der Mensch groß ist und ja, wir können etwas aus uns machen, das schon mal irgendwo gehört, vielleicht auch über Satellit, solche Sätze am laufenden Band. Und der Hammer ist dann noch, wenn es dann heißt, nicht mehr ich glaube an Gott, sondern Gott glaubt an dich, auch schon gehört, sogar bei Einladungen zur Evangelisation, ich bin fast vom Hocker gefallen, stand tatsächlich drauf, Gott glaubt an uns. Ja, Gott glaubt an uns. Haben Sie auch schon gelesen? So wird heute eingeladen zur Evangelisation, das ist unglaublich. Gott glaubt an uns Sünder. Das ist also unglaublich. Hier wird der Begriff des Glaubens ins Gegenteil verkehrt. Gott ruft uns, Gott liebt uns, Gott lädt uns ein. Er möchte aber, dass wir uns verändern. Er glaubt nicht an uns, wie wir von Natur aus sind, sondern weiß, dass wir gefallene Geschöpfe, Sünder sind. Und er möchte unsere Umkehr. Das wäre biblisch. Ja, und damit hängt zusammen auch der Ersatz wahrer biblischer Seelsorge mit Sündenerkenntnis, Buße und Vergebung durch Methoden humanistischer Psychologie. In den 60er Jahren ist die Gruppendynamik in die Kirchen eingedrungen. Jetzt dringt sie auch in Sekten ein, höre ich gerade bei diesen Bemessungsmethoden, wo solche gruppendynamischen Sitzungen gemacht werden, wo die Leute sich seelisch voreinander ausziehen und dann durch die Gruppe verändert werden sollen. Ganz unheimliche Prozesse, die den Menschen zutiefst aufwühlen können, zutiefst belasten können. Ich habe es selber erlebt und daraufhin habe ich mein Buch über Gruppendynamik geschrieben. Ich dachte, was ist denn da passiert und habe es dann analysiert. Habe mich in die Literatur auch vertieft. Fühlen statt zu denken, das ist das Ergebnis. Es wird der Verstand ausgeschaltet, das Gefühl soll herrschen, die Emotionen freigesetzt werden und dann wird der Mensch verändert, aufgeknackt, ja wie eine Nuss. Eine schreckliche Manipulation des Menschen, was da geschieht. Der Ersatz wahrer biblischer Seelsorge durch humanistische Psychologie. Das Selbst wird aufgepäppelt und doch wird es auch oft zerbrochen. Aber durch Menschen, nicht durch Gott. Und dann auch die Übernahme der Spaßkultur mit Show, Fun und Technopartys in Gemeinden. Das ist auch Bileams Geist. Ich habe selber erlebt bei einer sogenannten Evangelisation, wie ein Künstler das Vaterunser jongliert hat mit Kegeln. Vater und, ja, was ist das? Es war meine Mutter dabei, die war damals nicht gläubig, hat aber als Katholikin gesagt, das ist doch Gotteslästerung, was der da macht. Das kann doch gar nicht sein, was soll denn das hier sein und so. Ja. Dann habe ich mal jemand anders mitgenommen, der war auch noch nicht gläubig damals, zu einer Evangelisation. Da war ein solche laute, extreme Musik, dass der gesagt hat, da gehe ich lieber in den Zirkus, habe ich mehr davon. Ja. Ja. Also Entschuldigung, wenn ich es mal so zugespitzt hier sage. Ja, die können es besser, sicherlich. Ein Zirkus passt auch hin, okay, aber es sollte nicht hier mit Gottes Wort in Verbindung gebracht werden. Und der, für mich einer der absoluten Tiefpunkte von bisherigen Christiwell-Veranstaltungen war eine Veranstaltung während des Christiwells mit der Überschrift Jesus Lachparade. Und dann standen darunter Teilnehmer Jesus Christus, Thorsten Hebel, Christina Bruderick, Arno Backhaus und andere. Ja. Jesus Lachparade, die Namen, die weiß ich auswendig. Ich habe es auch in meinem Buch Pietismus wohin ausführlich zitiert, diese ganzen Dinge. Pietismus wohin, das ist wirklich die Frage inzwischen. Bileams Geist. Und dann Kirchendiskos, Kirchentechnopartys. Man könnte hier ohne Ende aufzählen. Ich weiß, dass viele, auch unter uns, die heute hier sind, darunter leiden. Ich habe es auch schon gehört. Und man fragt sich, wo kann man noch hingehen, ja, in welche Gemeinden. Aber der Herr baut sich seine Gemeinde. Und vielleicht sind auch diejenigen unter uns, die heimatlos sind, aufgerufen, anzufangen mit einem Hauskreis neu aufzubauen. Es werden andere dazukommen. Das erzählen wir Geschwister an vielen Orten. Wir haben es auch selber erlebt. Und der Herr baut sich seine Gemeinde wieder neu, wo andere Gemeinden sich selber zerstören durch Bileams Geist, durch Vermischung mit der Welt. Ich zähle jetzt nur noch kurz auf. Es findet sich auch die Vermarktung des Evangeliums durch aggressive Werbemaßnahmen von Verlagen, unverschämt hohe Gagen von Künstlern und durch unlautere, manipulative und drängende Kollektenpredigten. Manchmal ist die Kollektenpredigt schon länger als die eigentliche Predigt, besonders bei bestimmten Fernsehevangelisten in den USA. Aber das kommt auch immer mehr zu uns. Ein schlimmer Missstand. Da geht es um Geld, Geld, Geld. Dann ein Wohlfühl- und Wohlstandsevangelium. Wer arm ist, glaubt zu wenig, wird den Leuten eingehämmert. Ungeheuerlich. Ja, und der Herr Jesus preist die Armen selig in Lukas 6 und die Armen im Geiste in Matthäus 5. Nicht die Reichen. Wehe euch, ihr Reichen, ihr habt euren Lohn dahin. Die Reichen können Segen empfangen, wenn sie teilen mit anderen, wenn sie es für das Reich Gottes einsetzen. Aber nicht, wenn sie es für sich anhäufen. Gut, es kann auch Besitz ein Zeichen von Segen sein. Abraham, man müsste es jetzt differenziert betrachten. Aber wenn man sagt, wer arm ist, glaubt zu wenig. Das ist jedenfalls die Irrlehre. Denn es hat damit nun wirklich wenig oder gar nichts zu tun. Dann finden wir zunehmend auch den Ersatz biblischer Lehre durch eine flache Romankultur. Auf vielen Büchertischen finden sich nur noch Romane, auch christliche Romane. Die sind manchmal ganz gut, ist nicht generell was zu sagen, aber wenn sich nur noch Romane, nur noch Belletristik und Unterhaltung findet, dann stimmt irgendwas nicht. Dann setzt man sich nicht mehr wirklich mit tiefgehender biblischer Lehre auseinander. Der Mensch will nur noch unterhalten werden. Dann auch findet sich ein zunehmender Verlust biblischer Substanz und lehrmäßigen Tiefgangs bei vielen neuen christlichen Liedern. Jetzt habe ich gehört, die Lobpreiswelle sei zu Ende. Es würde jetzt wieder tiefere Lieder kommen. Haben wir auch schon gebetet, einige Komponisten. Und wir hoffen auch, dass der Herr hier auch viele bewegt. Man hat hier Bibeltexte aus dem Zusammenhang gerissen, oft in eine falsche Heilsepoche verschoben. So tut man, als sei das tausendjährige Reich schon da. Und wir würden schon jetzt mit dem König Christus regieren. Da wird dann der Sieg proklamiert. Aber hier werden die Heilsepochen verschoben. Und dann gibt es eben oft Lieder, die fast nur noch sich mit dem Menschen beschäftigen, am bekanntesten vielleicht Du bist du, das ist der Clou und solche Texte. Ja, hat das noch viel mit Gott zu tun, frage ich mich. Dann das zunehmende Verschweigen grundlegender biblischer Themen, wie etwa Sünde, Buße, Kreuz, Ernst der Nachfolge, Hölle und ewige Verdammnis. Das wird ersetzt an vielen Orten bereits durch ein Soft-Evangelium. Gottes Liebe, Gott hat uns alle lieb und wir dürfen alle kommen und wir dürfen auch wieder gehen, wie wir sind. Etwas zugespitzt, so ausgedrückt. Gott hat ein Ass im Ärmel, habe ich heute ein Beispiel von jemandem gehört. Wird dann so eine Show aufgezogen. Und dann wird auch einseitig betont, die Liebe und Zärtlichkeit Gottes gegenüber seiner Heiligkeit und dem Ernst seines Gerichts. Das tut einem dann oft selber weh, wenn man davon redet. Und deshalb verschweigt man es lieber gleich. Aber das ist nicht der Ausweg. Wir können keine Abstriche machen am Wort Gottes. Denn Gott ist Liebe, das ist richtig, aber gerade deshalb, weil er Liebe ist, ist er auch heilig und gerecht. Dann wird auch der biblische Bekenner- und Widerstandsgeist immer mehr durch eine falsch verstandene Einheits- und Harmoniesucht ersetzt. Harmonie über alles, gerade in der postmodernen Beliebigkeitsreligion. Aber nach 1. Korinther 5 und Matthäus 18 sollte man auch Gemeindezucht üben. Biblische Apologetik wird heute völlig unterbetont, also Unterscheidung der Geister, auch in der Theologie. Und man findet dann gerade als Kehrseite eine zunehmende Offenheit für eine Ökumene der Konfessionen, zum Teil auch bereits der Religionen, auch unter führenden Evangelikalen. Ich nenne jetzt hier mal keine Namen, aber in der Literatur findet ihr genug Beispiele. Ich nenne gleich noch einige Titel. Als Beispiel vielleicht nur das 1-Magazin der Deutschen Evangelischen Allianz, wo sogar schon hinduistisch gefärbte Gebetstechniken empfohlen wurden in den letzten Nummern, Atemgebet und was auch immer. Dann auch der Europatag, an dem führende Evangelikale zusammen mit marianischen und extrem katholischen, sogar interreligiös tätigen Bewegungen teilgenommen haben, um für das vereinte Europa einzutreten. Europa über alles. Europa braucht Christus, wurde gesagt von einem führenden evangelikalen Vertreter. Aber es wurde nicht gesagt, Europa braucht allein Christus. Und das ist der Punkt, liebe Geschwister. Ihr müsst darauf achten, auf das Allein. Das war die reformatorische Entdeckung. Allein Jesus Christus, allein das Wort Gottes, allein aus Gnaden, allein durch den Glauben. Sie sagen zwar auch Christus, Glaube, Gnade, Bibel, aber nicht allein. Das ist der Punkt. Das heißt dann immer Jesus und. Solus Christus, allein. Achtet darauf, wenn es so fromm klingt, ob es wirklich Jesus als der einzige Weg ist. Wenn man nämlich wirklich sagt, Jesus allein, dann kann man nicht mit solchen zusammenarbeiten, die sagen Jesus und mit allen Religionen für den Frieden und für Europa. Wir haben in dem Heft, es liegen noch einige Exemplare aus, Wahre und falsche Einheit, dieses gelbe Heft Zeitjournal auf dem Gratistisch, haben wir einmal aufgezählt, welche Gruppen alle teilgenommen haben an diesem Europatag. Da werdet ihr euch wundern, wer da alles dabei war. Ich kann es jetzt nicht hier aufzählen. Und dann werden solche Geschwister, die an den eindeutigen Maßstäben der Heiligen Schrift festhalten, als engstirnig, gesetzlich und vorgestrig verspottet. Und wir sind die bösen Fundamentalisten, von denen man sich abgrenzt, damit man ja nicht Probleme mit der Welt bekommt. Und das ist genau der Bileamsgeist. Der Geist der Vermischung von Bileam und auch den Nikolaiten. Und ich komme jetzt die letzten 5 Minuten nochmal direkt zurück zu unserem Text. Ich habe jetzt etwas größeren Exkurs gemacht. Ich hoffe, ihr könnt mir es nachsehen. Aber wir wollen doch auch ein bisschen aktuellen Bezug haben. Es heißt dann am Ende dieses 3. Sendschreibens an Pergamon, tue Buße, Vers 16, tue Buße, sonst kommt Jesus Christus rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Der Herr selber wird für die streiten, die wirklich auf dem schmalen Weg wandeln. Und er wird auch durch sein Schwert dem ein Ende machen. Er schenkt Unterscheidung der Geister auch heute schon. Und wir müssen auch ein klares Wort sagen, uns nicht verstecken, sondern auch beitragen, dass noch viele herausgerettet werden aus diesem falschen Einheitssog. Das ist eine sehr unpopuläre Aufgabe und wir können selber auch irren, natürlich. Aber wir sollen uns deshalb immer auch gegenseitig tragen und korrigieren, damit wir auch anderen helfen können, dass wir Klarheit und Kraft und auch die rechte Liebe haben, um anderen aus dieser Vermischung herauszuhelfen und auch um uns selber davor bewahren zu lassen durch den Herrn Jesus Christus. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, steht hier zu lesen. Das verborgene Manna ist niemand anderes als unser Herr Jesus Christus selber. Denn er ist das wahre Lebensbrot. Lesen Sie einmal Johannes 6. Wer sagt, wer von meinem Fleisch isst und mein Blut trinkt, der, wie heißt es, hat das ewige Leben. Das war so anstößig, dass etliche weggegangen sind. Und es ist auch nicht zu verstehen im Sinne einer Transsubstantiation, einer Umwandlung der Hostie, sondern es ist ganz eindeutig zu sehen, dass das geistlich verstanden werden muss an dieser Stelle, wie der Herr selber sagt, das Fleisch ist wenig Nütze, sondern der Geist ist es, der Leben schafft. Das ist die Auslegung dazu, die richtige. So müssen wir auch hier immer den Zusammenhang betrachten. Jesus ist das Lebensbrot. Das heißt jetzt ohne Bild gesprochen, wer in Gemeinschaft mit ihm lebt, durch Glauben, durch Vertrauen, durch die Liebe zum Herrn, der wiedergeboren ist durch seinen Geist, der hat das wahre Manna und Lebensbrot empfangen und wird es auch essen in der Ewigkeit, im Bild gesprochen. Keiner wird euch aus meiner Hand reißen. Das ist diese Verheißung des Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es abschließend, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt. Hier gibt es verschiedene Deutungen. Der weiße Stein steht im Gegensatz zum schwarzen Stein bei Gerichtsverhandlungen. Wer einen weißen Stein bekam, der war begnadigt und freigesprochen. Wer den schwarzen Stein bekam, der war verurteilt. Der weiße Stein heißt, du bist freigesprochen. Wer überwindet, wer da nicht mitmacht, wer sich von der Vermischung fernhält, wer nicht in die falsche Ökumene sich integrieren lässt, der wird einen weißen Stein bekommen. Es werden am Ende nur wenige sein. Der Herr spricht immer von der kleinen Herde. Er spricht vom Senfkorn des Glaubens auch. Er spricht vom schmalen Weg, auf dem nur wenige wandeln. Er spricht von der engen Pforte, durch die nur wenige eingehen. Er spricht niemals von der großen Masse und Weltverbrüderung. Darüber spricht er nur negativ im Sinne der Hure Babylon. Nein, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und einen weißen Stein und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Übrigens, der weiße Stein konnte auch die Siegestafel sein nach einem Wettkampf. Das möchte ich zumindest noch erwähnen. Und er ist natürlich ein Symbol der Reinheit, des Reingewaschenseins durch das Blut des Lammes. Und dieser neue Name findet sich immer wieder in der Heiligen Schrift. Abram bekam den neuen Namen Abraham. Jakob bekam den neuen Namen Israel. Gibt es noch weitere Beispiele? Sarah, Sarai, meine Fürstin, ja. Simon, Petrus, der Fels und Saulus, Paulus, der Große wurde zu dem Geringen. Ja, geistliches Geheimnis. Der Große wird klein vor dem Herrn und bekommt dadurch die Kraft, Großes zu wirken, aber nicht aus eigener Kraft. Ein neuer Name. Und entscheidend ist dann, dass ein neuer Name geschrieben ist. Und für uns ist entscheidend der Name, der im Buch des Lebens geschrieben steht. Auch da werden unsere Namen geschrieben sein, wenn wir auf der Seite des Lammes Jesus Christus uns befinden. Wenn wir überwinden diese Verführungen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Wir wollen aufstehen und uns neigen vor dem Herrn. Lieber Herr Jesus Christus, wir haben jetzt heute Abend Schweres gehört über den Ort, wo der Thron Satans steht. Und Satan ist nicht immer so leicht zu durchschauen. Es gibt so viel Vermischung auch heute. Herr, wir wollen nicht richten über andere. Wir wollen uns selber prüfen lassen durch deine Augen, die sind wie Feuerflammen. Fege alles hinaus, was nicht von dir ist, aus meinem Herzen, aus unseren Herzen, aus unseren Gemeinden. Sei du uns gnädig, Herr, dass wir nicht dem Biliams- oder Nikolaidengeist verfallen. Und wo noch Bindungen sind an falsche Dinge, die nicht in deinem Wort stehen als Gebot, da lass uns frei werden davon. Hilf da jedem Einzelnen von uns. Und schenk, dass wir einmal im Buch des Lebens wirklich stehen dürfen und den weißen Stein bekommen und das Manna des Lebens. Dir, dem Lamm Gottes, sei Ehre jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.